Gerade umgeschaltet, deswegen. Kommt. Nee, kommt. Ja, ja. Vielen Dank für dein Bemühen. Auch von meiner Seite her ein herzliches Willkommen heute Morgen im Gottesdienst. Und Eckhard Kraska hat das Thema schon erwähnt. Es geht um den Josef. Wenn ein Kind zur Welt kommt, dann verändert das das Leben der ganzen Familien. Vor allen Dingen, wenn ein Erstgeborenes auf die Welt kommt. Bei euch ist das dritte, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber wie war das beim ersten? Alle, die Kinder haben, das komplette Familienleben wird verändert. Bei uns ist das jetzt mittlerweile knapp 30 Jahre her. Im März werden es 30 Jahre, dass bei uns das erste Kind zur Welt gekommen ist. Und da ist nichts mehr so, wie es war. Nicht nur bei uns war das so, das war mit Sicherheit auch beim Josef. Und ich möchte heute Morgen über den Josef, der vergessene Vater, als Thema predigen. Was können wir von ihm lernen? Wenn Sie die Weihnachtsgeschichte lesen oder die Texte, um die es, wo Josef beschrieben wird, dann fällt Ihnen auf, dass der Josef so irgendwie das fünfte Rad im Wagen war. Da kommt kaum vor, wird kaum erwähnt. Er führt so ein Nischendasein. Da werden über die Hirten berichtet, über die Engel, über die gebildete Oberschicht. Aber der Josef, der wird auch manchmal in Krippenszenen so dargestellt, so mit dem Stock irgendwie läuft er hinterher oder hat die Stalllaterne in der Hand. Man hat irgendwie den Eindruck, er ist das fünfte Rad am Wagen. Vorhin hat mir der junge Mann hier im weißen Hemd gesagt, ja, so ist das, wenn man Vater wird, dann fühlt man sich als fünfte Rad im Wagen. Da dreht sich dann alles um das Kind und die Mutter. Aber was mit dem Vater ist, so, ja, das irgendwo ist. Manchmal ist das so. Doch werden wir damit dem Josef gerecht? War das wirklich so? Spielt Josef so die perfekte Nebenrolle in der ganzen Weihnachtsgeschichte? Keine Angst, Sie sind heute Morgen schon im richtigen Gottesdienst. Es ist mir wohl bewusst, dass Weihnachten vorbei ist. Aber dennoch, das Leben von Josef ging ja weiter. Wir haben Weihnachten schon längst vergessen. Wir sind ausgerichtet auf das Neue, schon vielleicht auf Ostern. Aber wir möchten heute mal innehalten, weil das Leben von Josef ging ja weiter. Und es ist auch auffallend, wenn Sie zum Beispiel das Lied "Mit den Hirten will ich gehen", kennt das jemand auswendig? Wenn Sie diese Strophen anschauen, dann werden Sie eine Entdeckung machen. In diesem Lied werden alle Personengruppen besungen, die in der Weihnachtsgeschichte vorkommen, außer der Josef. Der fällt hinten runter, kommt nicht vor. Und ich möchte heute Morgen uns herausfordern, ich glaube, dass wir von ihm lernen können, dass Josef uns ein geistliches Vorbild sein kann. Und ich möchte uns heute Morgen herausfordern, geistlich von Josef zu lernen. Und wir lesen dazu Matthäus 1, jetzt kommt der Weihnachtstext, also keine Angst, Sie sind heute richtig. Matthäus 1, 18 folgende: Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt, übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Als sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und siehe, und seine Mutter mit ihr, und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir sage, denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum in Ägypten und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und zieh in das Land Israel. Sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben getrachtet haben. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich und kam in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus in Judäa König war anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und im Traum empfing er den Befehl von Gott und zog ins galiläische Land und kam und wohnte in einer Stadt mit Namen Nazareth, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten: Er soll Nazaräer heißen. Soweit der Text. Drei Hauptgedanken dazu. Vertrauen in Gottes Wort lässt uns nächste Schritte gehen. Wenn wir das Leben Josefs anschauen, dann bewegt mich zunächst einmal sein Vertrauen in Gott selbst und auch in seine Worte, also in Gottes Worte. Josef war ja bei der Geburtsankündigung durch den Engel gar nicht persönlich anwesend. Seine Verlobte Maria überbrachte ihm die für ihn zunächst einmal wohl erschreckende Botschaft: Seine Verlobte ist durch den Heiligen Geist schwanger. Ups. Was würdest du als Vater sagen, deine Frau kommt zu dir und sagt, ich weiß jetzt nicht deinen Namen, aber wie?
Alex.
Alex, ich habe eine Überraschung für dich. Noch nicht verheiratet. Ja, ich nehme mal jemand anders. Hier den Patenonkel. Wie alt bist du? Also hier links, der Jüngere da. Wie alt bist du?
14.
Das würde in etwa hinhauen. Steh doch noch mal auf. Stell dich mal vor, das ist Josef. Ich weiß nicht, Josef, Maria waren etwa zwischen 14 und 16 Jahre alt. War ja damals etwas früher. Das ist Josef. Und jetzt kommt die Maria. Wir haben Maria, ein 13-jähriges Mädchen, 14-jähriges Mädchen da. Alle weg. Okay, darf sich wieder hinsetzen. Vielen Dank. Ja, jetzt kommt die Verlobte zum Josef und sagt: Ich bin schwanger. Und er weiß von nichts. Was glaubt ihr, was im Josef abgegangen ist? Und dann noch diese Begründung durch den Heiligen Geist. Ja, soll ich jetzt auch einen Witz erzählen, oder? Völlig absurd. Das kann es doch gar nicht geben. Natürlich gab es diese Prophezeiung, aber warum jetzt gerade bei meiner Frau oder bei meiner Verlobten Maria? Das kann doch gar nicht sein. Ich mache mich lieber mal vom Acker. Ich hau ab. Ich weiß nicht, was in Josef durch den Kopf gegangen ist in diesem Moment. Kann das wirklich sein? Kann das Gottes Plan sein? Kann Gott so etwas überhaupt wollen? Entspricht das meinen Vorstellungen von Gott? Das ist doch gegen jegliche Logik. Über Josef heißt es, wir haben das gelesen, dass er ein gerechter, also ein frommer Mann war. Gerecht, fromm, das heißt im Alten Testament, es war ihm Josef ein Herzensanliegen, das zu leben, was Gottes Wort sagt. Das war ihm nicht gleichgültig. Er hatte sein Ohr an Gottes Mund. Es war ihm wichtig, das zu leben, was Gott in der Tora sagte. Er hatte sein Ohr an Gottes Mund. Ein frommer Mann. Und trotzdem, ihr Lieben, trotzdem bewahrte ihn das nicht vor Ängsten, Sorgen und auch falschen Überlegungen, vor falschen Reaktionen. Denn es heißt, rein menschlich gesprochen machte Josef das, was die meisten von uns auch gemacht hätten. Er denkt über einen Plan nach. Und der Plan lautete schlicht und einfach: Ich verlasse meine Verlobte Maria heimlich. Ich bin weg. soll sie schauen, wie sie durchkommt. Und was habe ich da für eine Verlobte? Wie wäre das dann mal, wenn wir vielleicht 3 Jahre verheiratet sind? Vielleicht kommt dann der nächste Mann und ich stehe wieder da blöd da, oder vielleicht verlässt sie mich dann wegen einem anderen. Wenn das jetzt schon losgeht, so losgeht, verlobt und schon schwanger von einem anderen und ich weiß nichts, also bitte, auf so eine Frau kann ich vielleicht verzichten. Er macht einen Plan, möchte abhauen. Er möchte sie heimlich verlassen. Warum heimlich? Er möchte sie vor der öffentlichen Schande bewahren, haben wir gelesen. Dazu muss man Folgendes wissen: Die Verlobungszeit galt damals als eine eheähnliche Bindung. Das lässt sich schon daran ableiten, dass eine Verlobte, deren Mann verstorben war, als Witwe angesehen wurde. Wollte sich also ein Mann von seiner Frau scheiden lassen, benötigte man nur 2 Zeugen und ein unterschriebenes Dokument. Das konnte man unter sich ausmachen. Wollte allerdings sich eine Frau von ihrem Mann trennen, dann hätte man einen Richter und damit die Öffentlichkeit heranziehen müssen. Und genau deshalb entschied sich Josef für diese erste Variante. Denn mit diesem Plan hätte er sich heimlich vor der Öffentlichkeit trennen können und gleichzeitig wäre Maria viel Spott erspart geblieben. Deshalb lesen wir dann in Vers 19, Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte sie heimlich zu verlassen. Tja, ich bin dann mal weg. Doch genau in diesem Moment greift Gott in die Gedanken und in die Gefühlswelt von Josef ein. So lesen wir weiter in Vers 20. Während er dies aber überlegte, also nachdachte, sich einen Plan zurechtlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum. Gott erscheint Josef im Traum. Übrigens, ganze 4-mal redet Gott mit Josef durch einen Traum. Und spätestens an dieser Stelle werden wir an seinen Namensvetter aus den Zeiten der Patriarchen erinnert. Beide hatten einen Vater mit Namen Jakob. Mit beiden redet Gott durch ungewöhnliche und vielsagende Träume. Und beide wurden von Gott nach Ägypten geführt. Und jetzt im Traum erklärt Gott Josef nun, dass seine Verlobte tatsächlich durch den Heiligen Geist schwanger wurde und er seine Verlobte zu seiner Frau nehmen sollte. Gott durchkreuzte also Josefs Plan mit seinem Plan. Der Engel richtete Gottes Wort an ihn und diese Worte Gottes warben um ihn. Diese Worte korrigierten ihn, sie ermutigten ihn und sie kräftigten ihn auch für das, was bevorstand. Und wisst ihr was? Genau das will Gottes Wort auch heute für dich tun. Sicherlich sind Engelserscheinungen seltener geworden, weil Gott meist zentral durch seine Worte der geoffenbarten Bibel spricht. Gott spricht heute hier durch sein Wort, durch die Bibel. Das ist das geoffenbarte Wort. Wir brauchen nicht unbedingt Engelserscheinungen. Wir haben dieses Wort, darin wir lesen können, was Gottes Willen entspricht. Und auch heute Morgen und übermorgen will Gott zu dir sprechen, durch seine Worte. Er möchte um dich werben, wo du vielleicht den Eindruck hast, Gott hat dich vergessen. Ich komme gar nicht mehr vor. Er möchte um dich werben, dir zeigen, dass du geliebt bist von ihm. Er möchte um dich werben, da wo du vielleicht lau geworden bist in der letzten Zeit. Seine Worte wollen dich korrigieren, wo du, wie Josef, deine eigenen Pläne durchziehen möchtest. Wo du dir alles schön zurechtgelegt hast, nach deinem eigenen Plan. Er will dich korrigieren. Seine Worte möchten dich ermutigen, da wo du vielleicht in der letzten Woche enttäuscht wurdest, egal von wem. Möchten dich ermutigen, das ernst zu nehmen, was Gott sagt, umzusetzen. Und seine Worte wollen dich kräftigen, da wo du dich so kraftlos fühlst. Gott durchkreuzte Josefs Plan. Wir lesen mal im Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl die Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Ihr Lieben, Wort Gottes trennt Seelisches von Geistlichem, Eigenes von Göttlichem, meine Gedanken von seinen Gedanken, meine Pläne von seinen Plänen. Und genau an dieser Stelle, vertraute nun Josef den Worten Gottes. Er nahm das, was er erlebte, was er gehört hatte, was er gesehen hatte, gehört hatte von dem Engel. Das nahm er ernst und legte sein Vertrauen in diese Worte Gottes hinein, trotz allen Bedenken. Glaubt ja nicht, dass Josef keine Zweifel hatte, dass für ihn auf einmal alles klar war. Auch Josef hatte seine Zweifel, aber er legte sein Vertrauen in diese Worte hinein. Er fasste sozusagen einen Willensentschluss. Einen Willensentschluss, der da heißt, ich möchte dem Wort Gottes mehr vertrauen als meinen eigenen Gefühlen. Ich möchte dem Wort Gottes mehr vertrauen als meinen Zweifeln. Und die Frage lautet an dich, an uns alle, vertraust du den Worten Gottes? Lässt du dich von ihnen werben, korrigieren, ermutigen und kräftigen? Nicht nur heute, jetzt in diesem Gottesdienst, sondern täglich, immer wieder neu, das ganze Jahr hindurch. Vieles tritt an uns heran, was von uns Besitz nehmen möchte, was uns ablenken möchte, was uns verführen will, was uns daran hindern möchte, ungeteilt diesem Wort Gottes, Gott selbst zu vertrauen, gehorsam zu sein. Vieles tritt an uns heran, Tag für Tag, wo uns ablenken möchte. Wem vertraust du? Vertraust du dem Wort Gottes mehr als deinen eigenen Gefühlen, den Zweifeln? Ich weiß nicht, welche Aufgabe dir Gott gegeben hat, wo er dich hineinstellt, hineinstellen möchte, wo er dich herausfordert, aber ich weiß, dass du seinem Wort vertrauen kannst. Und er wird dir die Kraft nicht im Voraus schenken. Er wird sie dir in der jeweiligen Situation, in dem Moment schenken, wo du sie brauchst. Täglich, stündlich. Nicht im Voraus, aber in dem Moment, wo es nötig ist. Ich möchte an dieser Stelle von Josef lernen, denn sein Vertrauen in die Worte Gottes ließen ihn dann auch die nächsten Schritte gehen. So lesen wir in Vers 24, Josef aber vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und er nahm seine Frau zu sich. Das führt uns zum zweiten Aspekt, von dem ich sagen möchte, von dem ich von Josef lernen möchte, seinem Gehorsam. Taten sagen mehr als tausend Worte. Josef war kein Mann der großen Worte. Dem genauen Bibelleser fällt auf, dass in allen Evangelien, die von Josef berichten, kein einziges Wort von ihm überliefert ist. Keine einzige wörtliche Rede. Es scheint, dass Josef wohl eher tatsächlich ein Mann der Tat war und weniger ein Mann der großen Worte. In meiner Kindheit war die Rolle des Josefs beim Krippenspiel sehr beliebt. Wisst ihr warum? Logisch. Man musste nichts auswendig lernen und war doch auf der Bühne. Super, oder? Eine bessere Rolle gibt es nicht. Dabei zu sein, mittendrin im Geschehen, eine wichtige Rolle, eine wichtige Nebenrolle oder Hauptrolle, wie auch immer, aber kein Wort sagen zu müssen. Großartig. Ja, im Gegensatz zu Josef wird Maria, die Mutter Jesu hingegen, gleich 7-mal in den Evangelien zitiert. Von den Verwandten Zacharias und Elisabeth sind uns ebenfalls Sätze überliefert. Auch der alte Simeon und die Propheten Hanna haben uns Worte hinterlassen. Und zuletzt natürlich auch die Engel. Aber Josef, Fehlanzeige. Dennoch, wenn wir das Leben Josefs anschauen, stellen wir fest, dass sein Leben von einem Gehorsam geprägt war. Und dieser Gehorsam zeigt sich, nachdem er den Worten Gottes vertraut hat. Vertrauen und dann folgte die Tat, dann folgte der Gehorsam. Ich möchte das mal kurz auflisten. Josefs Gehorsam zeigte sich unter anderem darin, es war Josef, der nach Gottes Reden Maria tatsächlich zu sich nahm. Das ist Gehorsam. Er wollte nicht, er wollte sie verlassen. Gott hat gesagt, nein, nimm sie zur Frau. Josef war es, der sich sexuell zügelte und mit Maria vor der Schwangerschaft und auch nach der Schwangerschaft beziehungsweise bis zur Geburt mit ihr nicht schlief. Gehorsam. Josef wusste das, dass Gott das nicht will. Vor der Eheschließung kein sexueller Kontakt. Er handelte danach, er war gehorsam. Josef war es, der dem Sohn Gottes den Namen Jesus gab und ihn damit adoptierte und ihn zu seinem rechtlichen Sohn machte. Das ist Gehorsam. Josef war es, der mit Maria und ihrem Baby nach Ägypten flüchtete, um Jesus dort vor dem Kindestod zu bewahren. Gehorsam. Josef war es, der in Ägypten wohl eine sehr lange Zeit als Flüchtlingsfamilie treu aushalten musste. Gehorsam. Josef war es, der trotz Zweifeln und großen Schwierigkeiten vor Ort eine Existenz in Nazareth begann. Gehorsam. Und er war auch bereitwillig, diesen langen Weg von Ägypten wieder zurück nach Galiläa zu nehmen. Gehorsam. Ihr Lieben, was mich an Josef schlicht und einfach lehrt, ist Folgendes. Wenn es um Gehorsam geht, dann sagen Taten mehr als 1000 Worte. In der Tat machte Josef nicht viele Worte, aber die Art, wie er die Dinge anpackte und umsetzte, das ist ein wunderbares Zeugnis darüber, wie Gehorsam aussehen kann, wenn jemand verstanden hat, was es heißt, gehorsam zu sein. Josef ordnete seinen Willen ganz bewusst dem Willen Gottes unter. Er wusste um die Bedeutung der Umsetzung von Gottes Wort. Für ihn waren die Erfüllungen der göttlichen Forderungen wichtig, aber auch das Unterlassen von dem, was nicht dem Willen Gottes entsprach, zeichnete seinen Gehorsam aus. Josefs Leben waren in der Tat ein Zeugnis. Denn er empfing einen Auftrag im Traum und handelte danach entschlossen. Er klagte nicht darüber, muss das sein, warum gerade ich? Er diskutierte nicht, er lamentierte nicht. Er lebte schlicht und einfach nach dem Motto eines amerikanischen Sportschuhherstellers, just do it. Just do it. Tu es einfach. Mach es, setz es um. Worauf wartest du noch? Just do it. Wo heißt es in deinem Leben jetzt, in diesem Augenblick, just do it? Was hält dich auf? Was lenkt dich ab? Wir stehen immer wieder in der Gefahr, mehr zu reden als zu handeln. Die typische Redewendung heißt, man sollte. Oder es wäre gut, wenn. Ob das im Persönlichen oder in der Gemeinde ist. Wie häufig diskutieren wir über missionarisches Bemühen, anstatt es selbst einfach mal zu leben? Wie häufig besprechen wir Strategien? Wir reden uns die Köpfe heiß, schreiben das auf, wir diskutieren darüber und dann ist es in der Schublade und da bleibt es. Stell dich mal vor, wenn das umgesetzt werden würde, was man in all den Jahren schon ausgedacht hat. Wie viel wird tatsächlich angegangen, konkret angegangen, bekommt Hände und Füße. Wie häufig fordern wir zum Beispiel Gebetstreffen ein, haben aber selbst nicht die Disziplin, das persönliche oder das Familiengebet zu praktizieren. Oder der Gedanke, ja, was denken die anderen, wenn ich dies oder jenes tue? Sollen sie doch denken, was sie wollen. Entscheidend ist, dass wir Gott gehorsam sind. In Matthäus 7, Vers 21 lesen wir, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich des Himmels hineinkommen, sondern wer den Willen des Vaters tut, der in den Himmeln ist. Oder Jakobus bringt auf den Punkt, sei Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Es geht auch ums Tun. Und das sehen wir bei Josef. Gott kommt es weniger auf schöne Worte darauf an, sondern ob unsere Taten zu unseren Worten passen. Und Gehorsam zeigt sich immer in der Tat. Und wenn es um Gehorsam geht, dann sagen Taten weit mehr als 1000 Worte. Sei es in der Gemeinde, sei es in der Familie oder im ganz Persönlichen. Es ist von größter Bedeutung, die Frage des Gehorsams Gott gegenüber immer wieder neu zu überdenken. Diese Fragen: Lebe ich gehorsam dem Wort Gottes gegenüber? Gerade auch in den ethischen Fragen. Ich habe manchmal den Eindruck, gerade die ethischen Fragen werden mehr und mehr aufgeweicht. Die werden gerade gebogen, so dass es für mich passt. Aber haben wir noch den Mut, Gottes Wort als Gottes Wort einfach mal stehen zu lassen? Zu sagen, jawohl, so ist's. Und darunter stelle ich mich, da will ich mich unterordnen. Wir stehen in der Gefahr, dieses Wort aufzuweichen, weil es manchmal unbequem ist, weil es dem eigenen Ich nicht entspricht. Diese Grundfrage: Will ich überhaupt gehorsam sein? Bin ich bereit, meinen Willen unter seinen Willen zu stellen? Darf Gott meine Pläne durchkreuzen oder mit seinen Plänen eintauschen? Glaubt nicht, dass es mir einfach fällt, Gott immer gehorsam zu sein. Das ist nicht immer einfach. Das ist eine echte Herausforderung. Und manchmal macht man sich vielleicht sogar zum Affen, wenn man Gott gehorsam ist. Da holt man sich dann entsprechende Kommentare ab. Was glaubt es, wie es Noah gegangen ist, als er die Arche gebaut hat in der Wüste? Glaubt ihr, dass die Menschen gekommen sind und Beifall geklatscht haben? Super, die sind gekommen und haben gesagt: Noah, spinnst du? Was machst du denn da? Oder als sie Jericho eingenommen haben, war Gottes Auftrag: zieht siebenmal um die Stadt. Und beim siebten Mal macht ein richtiges Geschrei und dann fallen die Mauern ein. Ha, ha, ha. Ein Witz, oder? Ja, da kann man sich schon zum Affen machen. Aber die Frage ist: Wem vertraue ich? Wir hatten vor Weihnachten, von April bis kurz vor Weihnachten, unter anderem zwei Pflegekinder neben den anderen, zwei deutsche Brüder, 13 und 14 Jahre alt. Der 14-Jährige hat mich wirklich alles gekostet. Es war, glaube ich, die schwierigste Zeit, die ich in diesen letzten Jahren hatte. Einfach mit ihm zurechtzukommen, mit seiner Art. Er war frech ohne Ende, gelogen ohne Ende, einfach eine Katastrophe. Zum guten Schluss hat er mich mit zwei Messern bedroht. Hier, er hat gesagt: Ich stich dich jetzt ab. Dann habe ich ihn gefragt: Warum tust du es nicht? Bist du zu feige? Dann hat er mir gesagt: Du bist es nicht wert, dass ich für dich ins Gefängnis gehe. Dann war ich in einem Gottesdienst und ich habe mich gefragt: Wie erreiche ich diesen 14-Jährigen? Ich möchte ihn gewinnen fürs Leben, dass er sein Leben nicht zerstört. Dann sitze ich in der ersten Reihe in einem Gottesdienst und bekomme diesen Gedanken, also ich bin mit dieser Frage in diesen Gottesdienst gegangen und dann kommt mir der Gedanke: Lad ihn ein zu einem richtig guten Essen in einem Restaurant. Denke ich, ja, du spinnst. Einer, der dich so runterlaufen lässt, überall beschwärzt in Facebook und so weiter und so fort. Der Dinge zu Hause kaputt macht. Ich habe Brandflecken entdeckt zu Hause, die von ihm sind und so weiter. Den sollst du einladen, nie und nimmer. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, dann sitzt man so auf dem Stuhl und der Gedanke lässt einen nicht los und dann kommen die ganzen Wenn und Abers. Und dann war Abendmahl in diesem Gottesdienst, dann bin ich zum Abendmahl gegangen, anschließend war da noch die Möglichkeit, um für sich beten zu lassen und dann bin ich dahin, habe das gesagt, was mich bewegt und dann haben wir dafür gebetet. Ich bin heim aus dem Gottesdienst, Montag und Dienstag, dachte ich: Nee, das machst du nicht, du hast da falsch gehört und so weiter und so fort. Es war gut, dass wir gebetet haben. Am Donnerstag habe ich ihn eingeladen. Dann sind wir zusammen essen gegangen. Er war völlig überrascht. Wir hatten ein gutes Gespräch. Ich konnte ihm erklären, was der Wert eines Menschen ausmacht, wo der Wert des Menschen herkommt. 3-4 Tage hat er das angehalten und dann ist es wieder gekippt. Wir mussten das Pflegeverhältnis leider beenden vor Weihnachten. Gehorsam heißt nicht immer, dass alles gut geht. Aber ich weiß, das war mein Auftrag. Und ich weiß auch, dass diese Situation er nie vergessen wird. Er saß mir gegenüber mit Tränen, weil er gespürt hat, da ist jemand, der an ihn glaubt, der noch Hoffnung für ihn hat. Aber er konnte das nicht zulassen. Und irgendwann, davon gehe ich aus, wird Gott diese Situation in seinem Leben gebrauchen zum Guten. Da wird er sich dran erinnern. Ihr Lieben, gehorsam sein ist nicht immer einfach. Da kann sich alles in dir sträuben dagegen. Aber wenn Gott dich zu einem Dienst beauftragt, wenn er dich in eine Situation hineinstellt, dann könnte Gehorsam in deinem Leben zum Beispiel bedeuten, die Pflege deiner Eltern weiterhin zu übernehmen, auch wenn es manchmal sehr belastend ist. Oder der Briefkontakt zu einer Freundin aufrechtzuerhalten, damit sie nicht ganz die Hoffnung verliert. Oder vielleicht ein Theologiestudium zu machen, in den vollzeitlichen Dienst zu gehen. Sag nicht, du bist zu jung oder zu alt oder wie auch immer. Oder trotz allen Spannungen in der Familie weiterhin für die ungläubigen Kinder zu beten. Gehorsam zu sein könnte bedeuten, mal den Kuchen zu backen und der Nachbarin vorbeizubringen, den du schon längst versprochen hast. Oder weiterhin die Deko in der Gemeinde zu übernehmen, auch wenn es vielfach vielleicht dafür kein Feedback gibt. Gehorsam könnte bedeuten, gib deine Karriere auf. Du hast jetzt 30 Jahre lang einen guten Job gemacht, hast viel Geld verdient. Jetzt stell dieses Know-how, wo dir geschenkt wurde, wo du dir angeeignet hast, stell dieses Know-how im Reich Gottes zur Verfügung, irgendwo in einer Missionsgesellschaft, in der Gemeinde. Da gibt es viele Möglichkeiten. Gehorsam im Alltag, ihr Lieben. In Kolosser 2, Vers 6 heißt es, wie ihr nun Christus Jesus als euren Herrn angenommen habt, so lebt auch mit ihm. Und wisst ihr, wie dieser Vers weitergeht? Oder geht er überhaupt weiter? Oh. Und seid ihm gehorsam. Es geht nicht nur darum, Jesus Christus anzunehmen und mit ihm zu leben, sondern es geht auch darum, ihm gehorsam zu sein. Seid Jesus Christus gegenüber gehorsam. Der Gehorsam, zu dem uns Paulus hier auffordert, hat uns Josef bereits praktisch im Alltag vorgelebt. Und ein dritter Aspekt, wo mir aufgefallen ist im Leben von Josef, Treue als Kennzeichen wahrer Nachfolge. Gott hat in der Tat Gefallen an der Treue, weil Gott Treue ausmacht. Gottes Wesen ist Treue. Gott kann gar nicht anders als treu zu sein, treu und wahrhaftig zu sein. Und genau diese Treue wünscht er sich auch von dir und von mir, von seinen Nachfolgern. Gott liebt es, wenn seine Kinder an der Treue erkannt werden. Geht uns doch auch so. Mit den Menschen, mit denen sie zusammen sind, da schätzen sie das doch auch, wenn sie treu sind, wenn sie das Versprechen einlösen, wenn sie verlässlich sind. Treue ist was Wunderbares. Und so lesen wir in Sprüche 12, Vers 22, wer aber Treue übt, hat sein Wohlgefallen. Wer treu ist, im Großen oder im Kleinen, dem wendet sich Gott zu, demjenigen ist das Wohlgefallen Gottes gewiss, lesen wir da. Josef hätte doch rund um die Weihnachtsgeschichte zigmal wegrennen können. Doch bei allen Herausforderungen, Schwierigkeiten und Zweifeln steht die Treue über seinem Leben. Daran hatte Gott Wohlgefallen. So übt er Treue Maria gegenüber. Er hätte sie ja trotz Traum verlassen können. Er hat gewusst, das will Gott. Er ist nicht abgehauen, nein, er ist geblieben. Josef übt Treue dem Kind gegenüber und übernimmt als Stiefvater die Rolle des Versorgers und Beschützers und auch des Erziehers. Josef übt Treue gegenüber Gott, indem er all das umsetzte, was Gott von ihm forderte. Josef übte auch Treue dem Staat gegenüber, indem er der Aufforderung der Volkszählung überhaupt erst nachkam oder ernst nahm und nach Bethlehem zog. Josef übte auch Treue der Tempelgemeinde gegenüber, indem er die jüdischen Rituale einhält und bei der Weihe seines Sohnes im Tempel 2 Tauben opferte. Übrigens sehen wir daran, dass Josef wohl ein sehr armer Mann gewesen sein muss. Ansonsten hätte er wahrscheinlich dann ein Lamm geopfert. Aber es hat nur in Anführungszeichen für 2 Tauben gereicht. Sein Leben war also stark durch die Treue geprägt. Ich habe mich gefragt, wie sieht meine Treue aus? Ist mein Leben durch Treue geprägt? Wie ist das bei dir? Wie sieht unsere Treue unseren Frauen und Kindern gegenüber aus? Stehen wir zu ihnen auch in der Öffentlichkeit? Stehen wir zu unserem Ehegatten in der Öffentlichkeit, zu unseren Kindern, auch wenn sie manchmal schwierig sind? Wie äußert sich meine Treue in meinen Aufgaben in der Gemeinde? Erkennen Menschen in meinem beruflichen oder Wohnumfeld Treue in meinem Leben? Ihr Lieben, ich möchte von der Treue des Josefs lernen und mich daran erinnern lassen, was Jesus in Lukas 16 sagt. Wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Ich fasse zusammen. Ihr Lieben, ich hoffe, es ist mir heute Morgen gelungen, dass in das Leben Josefs um die geistliche Lektion für unser Leben herauszustellen. Denn so wie er den Worten des Engels bedingungsloses Vertrauen schenkte, so möchte auch ich lernen, dem Wort Gottes der Bibel wirklich bedingungslos zu vertrauen. So wie er in den alltäglichen Abläufen Gehorsam übte, so möchte auch ich in meinem Alltag von seinem Gehorsam lernen. Denn wenn es um Gehorsam geht, dann sprechen Taten weit mehr als 1000 Worte. Und so wie Josef Treue in den vielfältigen Beziehungen zu Menschen und Umständen lebte, so wünsche ich das auch für mein Leben, dass es an der Treue erkannt wird. Schließlich hat Gott Wohlgefallen an der Treue. Vertrauen, Gehorsam, Treue. Das sind die 3 Stichworte. Und darin möchte ich ein Josef sein. Du auch? Lasst uns beten. Lieber Jesus, wir danken dir, dass du uns gegenüber treu bist. Du bist treu, auch wenn wir untreu werden. Danke, dass wir von deiner Treue und Fürsorge, von deiner Barmherzigkeit Tag für Tag leben. Ich möchte dir danken für das Leben vom Josef, wo wir heute Morgen einen Blick hineinwerfen durften. Und danke, dass du zu uns gesprochen hast. Lass uns Menschen sein, die deinem Wort vertrauen und es nicht auflösen. Lass uns Menschen sein, die deinem Wort gehorsam sind und das leben, was wir auch glauben. Und lass uns in der Nachfolge treu sein, weil du uns lieb hast und weil wir dich, Herr Jesus, lieb haben. Treue da, wo es Treue braucht. Du siehst, wo wir gefährdet sind, vom Weg abzukommen, wo wir gefährdet sind, ungehorsam zu sein. Ich bete darum, dass du uns auf deinem Weg hältst. In Jesu Namen. Amen.